Heute haben wir einen Abendmahlsgottesdienst. Einmal im Quartal haben wir diese Freude, dass wir miteinander Abendmahl feiern können und wissen, dass wir zum Gedächtnis Brot und Wein zu uns nehmen. Ich möchte heute mit euch trotzdem noch einmal zurückgehen auf das, warum machen wir das eigentlich überhaupt? Warum sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Abendmahl zu feiern? Und da müssen wir gefühlt noch einmal 1500 Jahre vor die Einführung des Abendmahls gehen. Wir schnappen uns die Bibel und schauen einfach mal rein, was da steht. Öffnet mit mir 2. Mose 12. Ich möchte dort mit euch die Verse 1 bis 33 lesen. In 1. Mose 12, die Verse 1 bis 33. Gibt es in dem Raum noch eine Bibel, die weiterzugeben ist? Eher nicht, oder? Leon hat keine Bibel. Aber, ja, dann gebt mal bitte Leon die Bibel weiter. Dann kann er selber nachgucken. Genau. Also 2. Mose 12, das ist das zweite Buch in der Bibel. Dort das 12. Kapitel, ich lese aus den Versen 1 bis 33. Hier steht: Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der in seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen, noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Ich unterbreche kurz, bevor ich weiterlese. Es ist 2. Mose 12, dort die Verse 1 bis 33. 2. Mose 12. Und ich lese jetzt weiter ab Vers 11. Aber ich warte noch den Moment, bis ihr es habt. 2. Mose 12. Ab Vers 11. Gut. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhen an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh. Und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn. Ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum siebten, der soll ausgerottet werden aus Israel. Am ersten Tag soll heilige Versammlung sein und am siebenten soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun. Nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tage habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt, darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Am 14. Tage des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis zum Abend des 21. Tages des Monats, so dass man 7 Tage lang keinen Sauerteig finde in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot isst, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel, sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer im Lande. Keinerlei gesäuertes Brot sollt ihr essen, sondern nur ungesäuertes Brot, wo immer ihr wohnt. Und Mose rief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen, lest Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit den Türsturz und die beiden Pfosten. Und keiner von euch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird am Türsturz und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Darum, so halte diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet fest an diesem Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch? Sollt ihr sagen, es ist das Passahopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und aller Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter, und es ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach, macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und bittet auch um Segen für mich. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande, denn sie sprachen, wir sind alle des Todes. Gott segne an uns sein Wort. Ich glaube, ihr könnt mir zustimmen, wenn wir mal sagen, da haben wir gerade eben einen sehr, sehr düsteren Text gelesen. Wirklich düster. Was soll das denn mit den ganzen Opfern, mit dem ganzen Blut und dann mit der Menge an Toten? Das klingt gar nicht nach fröhlicher Befreiung, fröhlichem Christenglauben. Das klingt brutal. Als ob man es aus einem Kriegsfilm entnommen hätte. Wir haben hier gerade einen Text gelesen. Ich nenne noch einmal zur Einordnung, wo wir uns gerade befinden. Ich nenne die ganz grobe Einsortierung noch einmal. Gott ist Abraham einmal begegnet. Das war ungefähr 2000 vor Christus. Und hat ihm gesagt, ich gebe dir das Land, ich gebe dir Nachfolgen, ich gebe dir Nachkommen, Kinder und ich werde bei dir sein. Es kam eine Hungersnot, der Enkel Abrahams nahm seine Familie, geht nach Ägypten, sie sind zunächst dort und sind dort 430 Jahre geblieben. Und aus den zunächst Hingezogenen, die nach Hilfe gesucht haben, sind Sklaven geworden. Das Volk Israel in Ägypten, ein Sklavenvolk, eines, das dem den Ägyptern zu dienen hat und Frondienste zu leisten hatte. Und soweit kennen wir es, so um 1500 vor Christus ungefähr, bekommt Mose den Auftrag, hol mein Volk aus Ägypten raus. Und er hat sich auf den Weg gemacht. Nicht ganz freiwillig, aber er ist gegangen mit der Hilfe von seinem Bruder Aaron. Und sie mussten 10-mal zum Pharao gehen. 10-mal sagen, lass mein Volk ziehen. Im Namen Gottes, lass es ziehen. Und jedes Mal gab es schlimme Plagen in dem Land. Wir wissen das, ich kann jetzt die richtige Reihenfolge nicht benennen, das seht ihr dort kurz vor 2. Mose 12. Wir haben den Nil, der plötzlich blutrot geworden ist. Wir haben Stechmücken, Frösche, einen Haufen Plagen. Zusätzlich noch, dass das Vieh krank geworden ist. Auch, dass es finster geworden ist über mehrere Tage, dass man die Sonne nicht gesehen hat. Erstaunlicherweise immer bei den Ägyptern, aber nicht im Lande Goschen, wo die Israeliten gewesen sind. Sie wurden immer verschont, sodass es wirklich deutlich für die Ägypter gewesen ist, diese Plage gilt den Ägyptern und nicht den Israeliten. Lass mein Volk gehen. Das sagt Gott durch Mose und Aaron dem Pharao. Und es hat Konsequenzen, dass der Pharao sich weigert. Dass er sich sagt, was sollen mir die zwei Wüstenmänner denn bitte schön zu sagen haben. Der Pharao selbst, wie viele Könige und Herrscher seiner Zeit, sieht sich als Gottheit. Deswegen glaubt er noch, dass er einer anderen angeblichen Gottheit auf Augenhöhe begegnen kann. Er als Sohn Ras. Was soll ein Wüstengott schon gegen ihn ausrichten? Und dann kommt diese schreckliche Ansage. Denn diese ganzen 10 Plagen sind nicht unvorbereitet gekommen. Jedes Mal waren Mose und Aaron beim Pharao und haben gesagt, wenn du das nicht tust, wird Folgendes geschehen. Gott kündigt es an und zieht es dann auch durch. Und dann kam dieses 10. Mal. Und sie haben ihm gesagt, wenn du das Volk Israel nicht ziehen lässt, dann wird jeder Erstgeborene unter Mensch und Vieh in jedem Haus in der Nacht sterben, wo der Todesengel durch die Stadt geht. Und jetzt müsst ihr euch noch einmal ganz genau vorstellen, das hat Gott richtig ernst gemeint. Denn so hat er das den Israeliten auch gesagt. In der Nacht wird der Todesengel durchgehen. Und der wird nicht nur bei den Ägyptern zuschlagen, der wird auch bei euch zuschlagen. Wenn ihr nicht bestimmte Vorbereitungen trefft. Denn in dieser einen Nacht, wo der Todesengel durch Ägypten gegangen ist, gab es Tote in jedem Haus. In den einen Häusern waren es die Erstgeborenen, in den anderen Häusern waren es die geschlachteten Lämmer. In jedem Haus war letztlich jemand, den es getroffen hat. Aber die Vorbereitung ist ganz, ganz besonders, was wir hier gerade gehört haben aus Exodus, aus dem 2. Buch Mose 12, die Verse 1 bis 33. Sie sollten sich vorbereiten, indem sie ein makelloses Opferlamm nehmen. Ein männliches Tier, das war so vorgeschrieben, dass das Opferlamm sei, eins, was keinen Fehler hat, eins, was so perfekt wie möglich ist. Und das sollte geschlachtet werden und das Blut mit Isop, ein Kräuterbüschel, an den Türpfosten angestrichen werden. Das heißt, sie haben den Büschel an Kräutern genommen, Isop, einmal ins Blut getunkt und den ganzen Türrahmen damit eingestrichen. Das wirkt auch makaber, wenn man sich vorstellt, durch die Stadt zu gehen und hier und dort mal Türen zu sehen, die mit Blut bestrichen sind. Das ist gruselig. Ist es, tatsächlich. Aber Passa heißt deswegen Passa, weil der Engel des Herrn an diesen Türen vorübergegangen ist. Im Englischen haben wir das noch einmal einen schönen Begriff, der es wahrscheinlich eher trifft, das Pass by, vorbeizugehen. Und nur dass dieses Blut des Lammes an der Tür war, hat die Israeliten davor bewahrt, selber ihre Erstgeborenen zu verlieren. Das heißt, hier hat Gott richtig ernst gemacht. An der Stelle, wo so viel Leid über Ägypten gekommen ist, weil sie das Volk Israel nicht ziehen lassen wollten. Und dieses Mal war es auch wirklich genug für den Pharao. Das war auch zu viel für diesen selbsternannten Gott. Man kann es nicht anders sagen. Den Erstgeborenen zu verlieren, das ist für keinen vorstellbar. Absolut nicht. Es entsteht eine Tradition aus diesem Passafest heraus. Der Pharao hat das Volk Israel weggeschickt, hat gesagt, geht mir aus den Augen, verlasst mein Land, nehmt euren Besitz mit und betet bei eurem Gott dafür, dass er uns auch segnet. Und das Volk Israel zieht aus, nach 430 Jahren, zurück in das Land, zumindest erstmal auf dem Weg zurück in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Nicht wissend, dass sie dafür nochmal 40 Jahre brauchen werden. Aber sie sollen das Passa feiern, als Zeichen dafür, dass Gott sie aus der Knechtschaft befreit hat. Er hat sie aus Ägypten rausgeholt. Er hat sie aus der Sklaverei befreit. Er hat wirkmächtig Wunder gewirkt und ist selbst ihr Erlöser und Retter geworden. Das ist das, was im Passa bedacht wird. Und es hat sich eine Tradition herausgebildet, die bis heute gefeiert wird zum Passafest bei den Juden. Da haben sie ganz genaue Vorgaben, welche Becher wann getrunken werden, wann welche Gebete gesprochen werden, wann sie das ungesäuerte Brot verzehren, wann Lamm, Brot und die bitteren Kräuter gesegnet werden. Aber wichtiger in der Sache sind erstmal die vier Becher, die sie da trinken. Der Hausvater ist derjenige, der an der Festtafel dann sitzt und die Familie wie durch eine Geschichte führt, wenn sie gemeinsam sich erinnern und das Abendmahl, das Passa, entschuldigt bitte, das Passa feiern. Und vier Becher sind da eben wichtig. Der Hausvater steht auf, nimmt den ersten Becher, bevor der rumgeht, und erklärt dabei, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Dann wird eine Weile die Festgemeinschaft weiter am Tisch sitzen, bis der Vater, der Hausvater, der Patriarch der Familie ein zweites Mal aufsteht und den zweiten Becher ergreift. Dann erinnert er mit Worten aus der Tora, also aus dem Alten Testament, an die Befreiung aus der Knechtschaft und sagt auch hier, das trinken wir, um uns daran zu erinnern, dass Gott uns aus der Sklaverei befreit hat. Der dritte Becher kommt. An der Stelle spricht der Hausvater, um darauf hinzuweisen, durch Gottes Macht haben wir Erlösung erfahren. Und nach diesem dritten Becher kommen auch die besonderen Gebete für Brot, Lamm und Kräuter, wo sogar besondere Worte gesprochen werden. Ich muss mal gerade nachschauen, ob ich mir das hier ergänzt habe. So werde ich es aus dem Kopf ergänzen dürfen. Er hat zum Beispiel zu dem Brot gesagt, das ist das Brot des Elends, was unsere Väter in der Wüste gegessen haben. Das heißt, es gab von Anfang an den Moment, dass man sich hingesetzt hat und gesagt hat, das steht da und dafür, um sich eben ganz bewusst mit mehreren Sinnen daran zu erinnern, was Gott Generationen vorher getan hat. Und schließlich, der vierte Becher steht dafür, dass der Hausvater darauf hinweist, dass durch das, was Gott damals mit dem Volk Israel getan hat, als sie aus Ägypten rausgekommen sind, als sie an den Sinai gezogen sind und die Gebote von Gott bekommen haben, dass sie in dem Moment in eine neue Beziehung zu Gott getreten sind. Das heißt, diese vier Dinge nehmen wir jetzt mit. Die Wegführung aus Ägypten durch Gott, die Befreiung aus der Knechtschaft, die Erlösung durch Gottes Macht und letztlich die neue Beziehung, die entsteht. Das sind die vier Dinge, die wir an der Stelle mitnehmen. Und jetzt wissen wir, das Abendmahl selbst wurde von Jesus eingeführt, zu dem Zeitpunkt, als das Passamahl gerade gefeiert wurde. Und das Passamahl war auch vorbereitet und genauso saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen, das Passa zu feiern. Und sie sind in dieser Erinnerungskultur drin. Und jeder weiß, welche Worte wann gesprochen werden müssen. Offensichtlich nicht so Jesus. Der spricht ganz andere Worte. Statt zu sagen, dieses Brot ist das Brot des Elends, das unsere Väter in der Wüste gegessen haben, spricht er, dies ist mein Leib, für euch gegeben. Wer das hört, der kriegt mit, hier ist gerade ein Bruch mit der Tradition. Hier kommt gerade was komplett anderes. Und er nimmt den Kelch und sagt, dies ist mein Blut. Das tut zu meinem Gedächtnis. Warte, zum Gedächtnis von wem? Von ihm? Nicht mehr an Ägypten? Wir müssen daran denken, dass wir im Passafest etwas ganz Besonderes haben. So wie das in Ägypten gewesen ist damals, wo jeden die Strafe getroffen hätte, wenn nicht das Blut des Lammes an der Tür gewesen war, so ist der Todesengel an den Türen vorbeigegangen, wo das Blut des Lammes war. Und wir wissen auch, dass Christus selbst das Lamm ist, das unsere Sünde trägt. Denn ich glaube, ich habe es euch schon einmal gesagt, früher als Kind habe ich mich immer gefragt, ich lese das hier in der Bibel, ich soll dankbar sein, weil Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, warte genau, vor 3500 Jahren, dafür soll ich dankbar sein? Das hat mit mir doch heute gar nichts mehr zu tun. Ich merke immer wieder, wie ich mit diesen Worten gerungen habe, bis ich irgendwann verstanden habe, welche Verbindung eigentlich da gewesen ist. Die Verbindung ist diese, die wir auch in den vier Punkten des Passas finden können. Im Abendmahl erinnern wir uns, wie beim Passa gewesen ist, die Wegführung aus Ägypten. Gott führt uns aus der Sünde heraus. Gott führt uns in einen Raum hinein. Er selbst schafft einen Raum, wo wir letztlich mit ihm neu in Beziehung treten können. Das zweite Becher war die Befreiung aus der Knechtschaft. Da sind wir wieder ganz, ganz nah an der Sünde dran. Durch Gott wissen wir, dass als Christus für uns als Lamm gestorben ist, unsere Sünden vergeben sind durch das, was Christus getan hat. Wenn wir uns auf ihn berufen, so steht es in Johannes, im ersten Johannesbrief, dort erstes Kapitel, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das hat er klar zugesagt. Die Sünde nimmt er auf sich, hat er mit sich ans Kreuz genommen. Dann erfolgt der dritte Becher, die Erlösung durch Gottes Macht. Wir erfahren deswegen Erlösung, weil Gott gewirkt hat, weil er derjenige war, der gehandelt hat, weil er derjenige war, der auf uns zugekommen ist und selbst in Christus auf die Welt kam. Und der vierte Becher war die neue Beziehung zu Gott. Und ich glaube, da haben wir wieder das mächtigste Bild überhaupt, wenn wir wissen, dass er selbst gekommen ist, um mit uns auf Augenhöhe zu gehen. Das heißt, Wir müssen noch einmal drüber nachdenken. Der Pharao damals hat gedacht, ich bin Gott. Wer kann mit mir auf Augenhöhe sein? Ein Wüstengott? Und unser Gott ist aber ein Gott, der sagt, ich sehe, dass ihr es nicht alleine schafft. Aber ihr könnt es schaffen, wenn ich mit euch auf Augenhöhe komme. Und deswegen kommt dieser Gott herab, um für uns eine neue Beziehung zu ihm herzustellen. Und genau das passiert und das erleben wir auch und daran erinnern wir uns, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Weil wir wissen dürfen, dafür ist er diesen Weg gegangen, um diese Beziehung mit uns einzugehen. Und dann stehen wir nun vor Brot und Wein zum Passafest. Ich habe diese Woche etwas Spannendes gelesen, den Gedanken hatte ich bisher noch gar nicht. Wir wissen, dass zum Passafest Brot, Wein, die bitteren Kräuter und das Lamm gehören. Von dem Lamm ist in keinem der Evangelien die Rede. Es ist die Rede davon, dass Jesus Brot und Wein segnet. Es ist gut möglich, dass das Lamm auch anwesend war, aber da wird an der Stelle nicht drauf eingegangen. Viel wichtiger ist es zu erkennen, dass Christus in dem Raum gewesen ist und dass er selbst das Lamm ist, das an diesem Tag innerhalb dieses Raums mit am Tisch gesessen hat, in dem letztlich sich alles erfüllt. Er selbst ist die Erfüllung des Gesetzes. Ja, Brot und Wein. Beides dürfen wir trinken zur Erinnerung daran, trinken und essen, daran, weil wir wissen, dass Gott damit den Weg hin freigemacht hat. Freigemacht zu ihm selbst, darin hat er die Welt mit sich selbst versöhnt. Und am Kreuz selbst wissen wir auch, der Vorhang ist in dem Moment, als Christus gestorben ist, von oben nach unten zerrissen. Von dem Moment an war der Weg zu Gott komplett frei. Und das ist etwas, woran wir uns erinnern können. Gleich, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Daran, dass egal welche Sünde auf uns liegt, egal was uns belastet und uns irgendwie gefangen nimmt an dunklen Gedanken oder an Dingen, die uns passieren. Gott ist derjenige, der euch aus diesen dunklen Gedanken, aus der Sünde herausführen möchte. Und er möchte das nicht nur, er ist auch dazu in der Lage. Denn durch seine Macht, durch seine Stärke, durch seine Liebe zu euch, wird er das auch tun in dem Moment, wo ihr sagt, ja Gott, ich will diesen Weg mit dir gehen. Ich nehme das an. Und Gott ist derjenige, der die neue Beziehung zu euch stärkt, gründet, eröffnet und pflegt. Und das ist etwas, was wir gleich gemeinsam im Gedenken haben werden. Wir werden jetzt gemeinsam uns vorbereiten auf das Abendmahl. Dazu haben wir zunächst die Fußwaschung. Ich möchte zunächst die Einsetzungsworte zur Fußwaschung lesen, bevor ich mit euch ein Gebet spreche. Die Worte zur Fußwaschung stehen in Johannes 13. Das ist das vierte Evangelium im Neuen Testament, das vierte Buch im Neuen Testament. Johannes 13. Und dort die Verse 1 bis 17. Johannes 13, 1 bis 17. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Vers 2. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich möchte gern ein Gebet mit euch sprechen. Großer Gott, himmlischer Vater, wir haben die Einsetzungsworte zur Fußwaschung gelesen und uns daran erinnert, dass du in Jesus Christus, deinem Sohn, dich so weit erniedrigt hast, dass du letztlich die Sklavenarbeit erledigt hast. Du bist in Jesus Christus die Runde gegangen und hast einem jeden der Jünger die Füße gewaschen. Das ist uns ein Beispiel von wahrer Demut. Vater, auch wir vergessen hin und wieder, dass wir nicht die Größten sind und dass wir nicht diejenigen sind, die immer Recht haben. Wir bitten dich, dass du jetzt an dieser Stelle, wenn wir einander die Füße waschen, oh Herr, dass du uns da segnest und uns hilfst zu erkennen, dass du über uns stehst und dass wir einander dienen wollen, so wie du uns gezeigt hast, dass wir einander dienen dürfen und auch sollen. Vater, segne du diese Handlung und danke, dass du bei uns bist. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.
Amen.
Die Damen bleiben hier im Raum, die Herren folgen Kofi.